Seelenfutter Folge 176. Von einem schwarzen Gespenst und einer gestreichelten Mauer. Gedichte von Hermann Löns und Joachim Ringelnatz.
In Rosenrot prangt das Heideland. Ich zieh dir an ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein. Ich mach dich groß und laut und gemein.
Boah, was für Drohungen hier ausgestoßen werden. Hallo, meine Herren, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Seelenfutter-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört, wo immer ihr auch sein mögt. Die Drohung ausgestoßen ist, hat gerade Friedemann Magor, Pastor in Husum, in seinem Arbeitszimmer in Nordfriesland. Mein Name ist Susanne Gasowski. Ich bin Autorin und lebe in Hamburg. Und wir stellen uns jetzt, würde ich sagen, seit Jahren denn Gedichte und Bibelworte vor und lassen sie miteinander klingen. Und es hört nicht auf, Spaß zu machen. Und als ich die Worte von Löns gehört habe, die du gerade vorgelesen hast, da war ich ja absolut gespannt. Oder nicht gehört, sondern gelesen. Erzähl.
Hermann Löns, also das erste Mal bei uns im Seelenfutter.
Die Verrückt.
Ersten 175 Folgen haben wir ihn einfach mal übersehen und jetzt ist es dran. Ich finde es gut, dass wir ihn hier mal zu Gast haben,
ja,
einen Text von ihm bedenken, dieser hier wirklich auch sehr spannend ist. Bekannt ist er ja eigentlich als Heidedichter.
Genau.
Also das wirst du auch so kennen. Ein Natur- und Heimatdichter. Grün ist die Heide, der Heimatfilm ist gedreht nach den Motiven seiner Literatur. Und es ist doch auch noch ein bisschen mehr. Ich muss ein bisschen erzählen. Also geboren 1866 in Westpreußen in Calm und in der Gegend von Reims, gestorben 1914. Man müsste präziser sagen, gefallen. Und ein Naturheimatdichter, habe ich gesagt, ein Naturforscher, ein Naturschützer. Also zum Beispiel durch sein starkes Eintreten und Engagement ist der Nationalpark Lüneburger Heide gegründet worden. Das ist der erste deutsche Naturpark überhaupt. Also er hat da so verschiedene Spuren hinterlassen. Sein Vater war Lehrer, die Mutter war Mutter. Hermann ist der älteste von 14 Kindern.
Was ja auch nicht schlimm sein muss. 14 Kinder, wow.
So, das ist ja, das sind ja eigentlich mindestens promovierte Mütter, die das, wäre ich.
Ja, das ist, also auf jeden Fall hat man kein Leben daneben, das kann man, glaube ich,
wahnsinnige Leistung. Ist in Westpreußen groß geworden, der Vater als Lehrer hat ab und an die Stelle gewechselt und die Familie mitgezogen, nach dem Studium, Medizinstudium in Greifswald angefangen, dann Göttingen. Dann wir nach Münster zurückgekehrt, nämlich die Kohle war alle und er hat in der väterlichen Art Akademie dann sich eingeschrieben für Mathe und Naturwissenschaft. Interessant ist, dass er nur einen eingeschränkten Wehrdienst gemacht hat, also er wollte gerne Soldat werden, aber das ging nur mit großen Einschränkungen. Eine Fantasie ist, es könnte sein, dass schon damals er Alkoholprobleme gehabt hat. Denn das, muss man sagen, durchzieht sein Leben. Ich habe einiges ziemlich schräge gelesen über seine Beziehungsunkunst, mehrfach verheiratet. Auch da scheinen Alkoholexzesse eine große Rolle zu spielen. Er hat deswegen einen Bruch mit den Eltern erlebt, ist sogar, Susanne, du als Journalistin wirst jetzt aufhorchen, als Journalist entlassen worden, wegen Saufen.
Oh ja. Ja, ich enthalte mich jetzt lieber jeglichen
Kommentar. Muss ich mehr sagen. Also ich gehe ja davon aus, dass ganze Generationen wegen Werner Höfer International Frühschoppen permanent Weißwein reingeschüttet.
Ich kann mich was, wie gesagt, ich hätte keinen Kommentar, also was ich zum Teil erlebt habe. Aber egal.
So, aber heute ist das alles seriös. Damals, so, und wenn du da schon deswegen rausfliegst, alter Schwede, nein, aber es ist natürlich überhaupt nicht lustig, sondern ein Lebensdrama. Ja. In Kaiserslautern ist ja schon das gewesen, kurz, eben aus Gründen und dann in Hannover und muss ein begnadeter Journalist gewesen sein, der als freier Mitarbeiter anfing und als Chefredakteur endete. Und ich habe gelesen, eine Beschreibung von über ihn aus den frühen 30er Jahren, wo die Leute schrieben, wie er damals recherchiert, das war gar nicht üblich, es war so eine Art amerikanischer Journalist, der auch nicht scheute, über Zäune zu klettern und sich auch mal verprügeln zu lassen für eine Recherche.
Ah, okay.
Also der so richtig reingegangen ist.
Also so Boulevard ein bisschen, ja? Also das kenne ich ein bisschen.
Ja, oder investigativ, also
ja,
auf jeden Fall
so eine Reporterseele. Also wie
so Reporterseele und hat aber nebenbei seine Herzenssache, Schriftstellerei, immer betrieben, galt als Dandy in seinen weißen Anzügen, aber das passt irgendwie nicht zu dieser anderen Seite, dieser Naturliebhaberseite. Passionierter Jäger. Und man verbindet auch mit seiner Person den Wandel vom Jäger zum Heger, also zum Bewahrer. Also in seinen Betrachtungen ist ein lebendiges Reh irgendwie immer attraktiver als das über einen Haufen geschossene. Seine Natur- und Heimatdichtung, also Fiete Kai, sag ich mal, gut, Kniesewetter und so, die haben, bis dahin hat es gewirkt und die haben es vertont und gesungen. Ab 1909 wurde er freier Schriftsteller und dann 1910 recht wirkungsvoll sein Roman Der Werwolf, auf den sich im Dritten Reich die Nazis sehr gestürzt haben, die ihn sowieso schwer gefeiert haben.
Ja.
Der Werwolf ist so eine Geschichte von Freischärlern, einem Dorf, das sich als Freischärlerdorf im Dreißigjährigen Krieg formiert. Und daraus wurde so ein nationales Bild gemacht. Also das Nationalistische ist ihm nicht fremd. Das Chauvinistische ist ihm nicht fremd. Also da ist er bestimmt jetzt kein Vorbild an liberalem Freigeist gewesen. 1914 hat er sich dann glühend zum Weltkrieg gemeldet und nur aufgrund seiner persönlichen Beziehung ist er überhaupt als Soldat aufgenommen worden und dann bei einer der ersten großen Sturmangriffe auf französischem Boden am 26. September 14 erschossen worden und dort gestorben. Er schreibt, er ist eigentlich ein Stadtmensch gewesen und es hat ihn aber die industrielle Revolution und die diese Massenfabrikationsentwicklung total berührt und wie sich das auswirkt auf die Landschaft in der Heide. Und davon erzählt das Gedicht, das ich dir jetzt und euch allen vorlesen. Die zweite Strophe habt ihr schon mal gehört. Und jetzt kommt es ganz in seinen vier Strophen, heißt Der Bohrturm. Der Bohrturm. Es steht ein schwarzes Gespenst im Moor. Das ragt über Bäume und Büsche empor. Es steht da groß und steif und stumm, sieht lauernd sich im Kreise um. In Rosenrot prangt das Heideland. Ich zieh dir an ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein. Ich mache dich groß und laut und gemein. Es blitzt der Bach im Sonnenschein. Bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Es braust der Wald so stark und stolz, dich fälle ich zu Grubenholz. Die Flamme loht, die Kette klirrt, es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt, der Meißel frisst sich durch den Sand, der schwarze Tod geht durch das Land. Hermann Löns.
Oje, oje. Oje, oje. Ja, da hat die Heide nun mal so gar nichts zu lachen, muss ich sagen, wenn man dem Botum so zuhört. Das ist ein, es ist ein, es ist wirklich eine Drohung. Er baut sich da auf vor dieser wunderbaren Landschaft. Warum hast du uns gerade das mitgebracht, dieses Drohgedicht?
Ein Droh, ja, es ist ein Stück, eine Dystopie vielleicht, wie die Natur zerstört wird durch diesen industriellen Raubbau. Wir nehmen heute auf, Susanne, am Tag nach dem Welterschöpfungstag, also wann auch immer ihr uns hört, Anfang August sind wir jetzt hier gerade beisammen und sprechen darüber, also dieser Tag, an dem die natürliche Regenerationsfähigkeit der Welt aufgebraucht ist, die Ressourcen für die Regenerationskraft für ein Jahr ist aufgebraucht am 2. August. Und ab heute leben wir auf Kredit. Global, in Deutschland natürlich ist das viel früher. Also das Thema der Maßlosigkeit und der, ja, auch ja, wie sorglos Natur zerstört wird, das ist hier in einem sehr frühen, fast düster prophetischen Wort beschrieben worden, in ja einer Art Dialog. Also dieser Bohrturm spricht zu der Schönheit von Landschaft und kulturellem Leben im Dorf und sagt ihnen allen, sie werden kaputt gehen.
Ja.
Und das hat er erkannt und gesehen. Bei Wietze in der Lüneburger Heide steht noch heute so einer der ersten Bohrtürme. Ich habe mich damit ein bisschen befasst, die Bedingungen am Anfang dieses Ölbooms in der Lüneburger Heide waren eben auch so, dass da geaast wurde, dass diese Produktion wahnsinnig dreckig war und die Umgebung verschmutzt hat und verseucht hat. So. Das hat er gesehen und benennt das hier in dieser Form. Sprachlich ist es ja ganz schlicht und bildlich ist es wirklich beunruhigend.
Absolut. Ja, es ist sehr, genau, es ist sprachlich und formal sehr gefasst, sehr, also schlicht, sehr auf den Punkt. Also es geht ihm wirklich um den Effekt, würde ich sagen, dabei. Und der funktioniert ja auch. Genau, in Anbetracht der Tatsache, wann das geschrieben ist, und wenn man weiß, wo wir jetzt stehen, natürlich auch mit Fug und Recht. Damals stand, wie heute auch, der Profit und die Möglichkeiten, damit sozusagen, also reich zu werden im Vordergrund. Also die, ich glaube, die Lüneburger Heide hat sonst wirklich vor allem Kleinbauern gehabt und die von ihrer Hände Arbeit lebten. Und dann ist das natürlich ein wahrer Boom gewesen. Aber die in der Tat hat er die Schattenseiten gesehen und hier auch sehr drastisch und sehr klar gemacht. Also man kann nach dem Lesen dieses Gedichtes nicht mehr behaupten, dass man es nicht gesehen hat oder nicht mitbekommen hat oder ihn nicht geahnt hat. Ja. Sehr aufklärerisch. Ja.
Ja, in einer Weise schon. Ja. Und also bei allen politischen Schatten, die ich vorhin benannt habe und die, glaube ich, nicht verschwiegen werden dürfen, wenn wir hier ein Gedicht von Hermann Löns lesen, ist dieses eben auf einer anderen Ebene politisch sehr wach und er auch politisch sehr aktiv, dass er dort einen Nationalpark befördert hat und sich dafür stark gemacht hat. Das wird bis heute mit seiner Person in Verbindung gebracht. Das ist ja dann auch wirklich stark, also nicht nur im Wort angekreidet oder problematisiert, sondern dann auch in eine sinnvolle Umsetzung gebracht. Aber nochmal zurück zu dem Gedicht. Die beiden Mittelstrophen sind ja dialogisch. Ja. Ihr könnt es nicht sehen. Die jeweils zweite und vierte Zeile ist in Anführungsstrichen in Ich-Form, also in Dialogform gesetzt. Da spricht der Bohrturm. Und das zeichnet, glaube ich, seine Lyrik aus. Ich habe da ein bisschen mehr rüber gelesen, dass oder seine schriftstellerische Arbeit, dass die Natur dann auch so vermenschlicht wird in Zügen. Also hier angesprochen wird, der Bach, der blitzt im Sonnenschein, bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Und der Wald wird zum Grubenholz und auch benanntes Dorf, das so still und klein liegt. Ich mache dich groß und laut und gemein. Also da ist die ganze das ganze Entgleiten,
ja,
dieses ungehemmten Wachstums ist da gut beschrieben. Und also ob in diesem beschaulichen und kleinen und stillen Dorf das alles rosig zuging, das wissen wir, das ist nicht so. Da haben Leute gefroren und gehungert und waren sehr, sehr abhängig von ihren Arbeits- und Familienverhältnissen. Aber das, was sich dafür eintauschen lässt, ist eben nicht die Freiheit.
Ja, und was ich so bemerkenswert finde, wenn man das dialogisch sieht, die Landschaften, der Bach, die Bäume, sie können nicht entkommen. Es ist nicht entrinnen. Also dieser Bedrohung können sie nicht entfliehen, weil sie sind da, sie stehen da. Der Wald kann sich nicht aufmachen und gehen. Ein Dorf kann nicht plötzlich den Standort wechseln. Und der Bach nicht seinen Lauf ändern. Das heißt, diese Unentrinnbarkeit, die darin auch, finde ich, auch nochmal so eine besondere Grausamkeit darstellt, das macht er da sehr, sehr in diesen beiden Strophen, weil sie so dialogisch sind, sehr, sehr gut deutlich, sehr schön deutlich, finde ich.
Genau. Mhm. Also die Ohnmacht ist.
Die Ohnmacht, genau.
Völlig ohnmächtig. Mit Händen zu greifen. Ja. Und natürlich denke ich vor einem Jahr Lützerath.
Ja, ja.
Da wurde dann ein Wald und ein Dorf mal so weggebaggert. In der Situation, wo alle sagen, hey, wir brauchen es nicht, ist energiepolitisch die falsche Richtung, aber es wird gemacht, wenn man es kann. So, Punkt. Und das wird hier schon mal gesehen und so dramatisch in Worte gebracht. Am Schluss kriegt es ja, also die vierte Strophe, die nimmt nochmal diese ganzen industriellen Elemente auf, auch in einem tollen Rhythmus, die Flamme lodt, die Kette klirrt, es zischt, der Dampf, der Ruß, der Schwirr. Man hört es, genau. Das Stampfen der Maschinen, der Meißel frisst sich in den Sand. Der schwarze Tod geht durch das Land. Das ist die Metapher für die Pest.
Eben, ja, ja.
Also absolut. Hier ist es das schwarze Öl, das so tödlich wirkt, aber genau. Es ist eine Seuche.
Es ist eine Seuche, ja, ja. Er setzt es damit gleich.
Ja, also ist ein bisschen was zum
Gruseln. Was du mitgebracht hast, ja, wunderbar.
Zum Gruseln, aber nein, es ist was zum Aufwecken natürlich. Und es ist, also wenn ich mich auf den Text einlasse, dann sehe ich einerseits die Gefahr, aber ich sehe eben auch das Schützenswerte, die Zerbrechlichkeit dieser wunderschönen Landschaft und dieses kleindörflichen Lebens einer in seinen Augen romantisierten High-End-Welt. Das ist alles so kostbar. Und wenn wir durch das Land ziehen mit dem Rad oder spazieren gehen durch die schöne Natur, das ist alles nicht selbstverständlich und braucht eben unsere Aufmerksamkeit und Liebe, damit das wir dann auch weiter nutzen können. Also ich finde, das macht nicht nur fertig, dieses Gedicht, sondern
es, überhaupt nicht.
Da geht auch eine Kraft raus.
Überhaupt nicht.
Und du hast eine Art Kraftwort oder so?
Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Kraftwort dazugestellt, weil ich auch finde, dass das ein Weckruf ist und ich mich jetzt nicht deswegen verzagt in die Ecke setze, sondern im Gegenteil, vielleicht eine gewisse, auch eine Energie spüre, die das Ganze freisetzt. Und ich habe dazu gesetzt ein Wort von Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Sehr schön.
Es steht ihm bei, also sozusagen finde ich, es gibt aber auch Kraft, sich dagegen aufzulehnen. Also es nimmt so ein bisschen die Energie auf, die Löns da freisetzt, hoffentlich.
Genau. Und gegen diese Ohnmacht.
Genau, gegen diese Ohnmacht anzugehen,
da,
ja.
Da gibt's noch auch mal so eine seitliche Kraftzufuhr.
Genau.
Da drin. Ist eine wunderschöne Bach-Motette. Hat das Bach umgesetzt in so einem Doppelchor. Höre ich gerade im.
Ach, wie schön.
Im inneren Ohr, wenn du das liest. Das ist, ich mag das sehr. Vielen Dank.
Gern.
Und dagegen stelle ich jetzt doch noch mal den Bohrturm.
Ja.
Es steht ein schwarzes Gespenst im Moor. Das ragt über Bäume und Büsche empor. Es steht da groß und steif und stumm. Sieht lauernd sich im Kreise um. In Rosenrot prangt das Heideland. Ich zieh dir an ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein. Ich mache dich groß und laut und gemein. Es blitzt der Bach im Sonnenschein. Bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Es braust der Wald so stark und stolz. Dich fälle ich zu Grubenholz. Die Flamme loht, die Kette klirrt. Es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt. Der Meißel frisst sich in den Sand. Der schwarze Tod geht durch das Land. Der Bohrturm, Hermann Löns.
Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Sehr schön, jetzt auch vor allem, wo wir darüber gesprochen haben. Das, das tut diesem Gedicht doch sehr gut, finde ich, diese Einordnung. Ja, und dann war es an mir, etwas zu finden. Und ich habe, ich würde mal sagen, eine ganz, ich finde, fast intime Beziehung zur Natur. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es gelesen hast, aber
Großartig. Leute, jetzt setzt euch mal gerade.
Also ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut, als ich es fand, weil es so eine ganz persönliche, so ein ganz persönlicher Blick auf dieses Thema ist von Joachim Ringelnatz. Und eigentlich müssen wir gar nichts mehr zu ihm sagen, weil wir hatten ihn wirklich oft, was nachvollziehbar ist, weil er ist einfach großartig. Aber vielleicht noch in kurzen Spiegelschriften zu ihm, 1883 geboren, in Wurzen bei Leipzig, als Hans-Georg Bötticher, hat noch zwei Geschwister, großer Anhänger seines Vaters, der ebenfalls, also künstlerisch tätig war auch, hat humoristische Gedichte verfasst, stand dann auch in großer Korrespondenz mit solchen Leuten wie Konrad Ferdinand Meyer und Emanuel Geibel und also durchaus auch mit den großen Lyrikern und Schriftstellern. Die Familie zog dann um nach Leipzig Ringelnatz, wie gesagt, war auch künstlerisch durchaus auch ambitioniert oder angesteckt von seinem Vater. Aber man muss es sagen, er war, wie soll man das sagen, er war einfach ein durch und durch auffälliges und schwieriges Kind. Nicht besonders hübsch, das haben wir öfter schon gesagt. Schwer erziehbar, würde man sagen, riesige Nase, klein, mager, so die Beschreibung von ihm als kleines Kind. Und er ist aus der Schule geflogen. er hat sich immer wieder aufgelehnt, hat dann mit Hilfe seiner Eltern dann 1901 doch noch mit Ach und Krach seine Schulzeit beendet und ist dann auch zur See gegangen. Er wollte weg, er wollte wollte raus aus diesem Leben. Seine Eltern hatten ihn gewarnt, zumal er sich wirklich überhaupt nicht eignete. Er war nämlich nicht nur ausgesprochen klein, mager und hässlich, er hatte auch wirklich schlechte Augen. Das heißt, er konnte wenig eingesetzt werden auf See. Es war also keine gute Zeit, die er da hatte. Aber sie hat ihn zu diesen wirklich weltbekannten Kuddeldaddeldu-Versen inspiriert, die er kurz danach geschrieben hat. Er ist dann zurückgekehrt, wie gesagt, hat dann in einem Reisebüro angefangen und immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Großes Glück gehabt, dann in die Schwabinger Künstlerkneipe Simplicissimus zu kommen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, hat sich dann auch auf die Bühne gestellt. Ich nehme mal auch an, durchaus auch wegen seines Aussehens und seiner Art gefeiert. Trug dort seine leichten Verse vor und hat schlussendlich da auch ein bisschen seinen Broterwerb und seine Freunde gefunden. Ist dann viel unterwegs gewesen, hatte durchaus auch Auftritte in Berlin. Wir haben, wie gesagt, mehrmals darüber schon gesprochen, war mit Claire Waldorf befreundet. Kurt Tucholsky hat in seinen Vorträgen und seinen Aufführungen gesessen und hat auch eine Frau gefunden und eine treue Freundin Asta Nielsen zum Beispiel, die nicht seine Frau, aber seine gute Freundin war. Und von der, ich glaube, wir haben das auch schon mal vorgelesen, ist eine wunderbare Beschreibung von Ringelnatz gibt, die da lautet: Er war furchtbar hässlich, aber sah man genauer hin, wich alles in seinem großen Antlitz hinter seinem Paar großer, dunkelblauer Augen zurück, die so schön waren, wie ich es kaum jemals erlebt habe. Und wer sich mal Fotos von Ringelnatz anguckt, der weiß, der ahnt, was damit gemeint ist wahrscheinlich. Ist dann 1930 nach Berlin gezogen, hat sich lange versucht, sozusagen dem Nationalsozialismus durch Ignoranz zu entziehen. Das hat aber natürlich nicht wirklich funktioniert, hat Auftrittsverbot bekommen, ist 34 dann geflohen in die Schweiz, dort auch nochmal aufgetreten und dann dort wohl schon an Tuberkulose erkrankt und am 17. November 34 am Berliner Sachsenplatz gestorben. Und mitgebracht habe ich von ihm das Gedicht Natur aus dem Gedichtband Flugzeuggedanken, der 1929 erschienen ist. Und ich habe versucht, mal ein bisschen herauszufinden, über dieses Gedicht hinaus, welchen Bezug Ringelnatz eigentlich zur Natur hatte. Du hast das gerade so wunderbar bei Hermann Löns beschrieben und bin nicht so recht fündig geworden. Er war doch eher ein Reisender, ein Städter, ein Künstler, der sich auf in diesen Künstlerkneipen und diesen Szenen der 20er Jahre sehr wohl und sehr angenommen gefühlt hat, der sich aber in Flugzeuggedanken einige Gedanken und einige Gedichte geschrieben hat zum Thema, ich möchte fast sagen, Industrialisierung, der Unterschied zwischen Natur und Mensch und Maschine. Und eins davon ist eben auch das Gedicht Natur. Bist du noch da?
Ich höre dir extrem ich bin wirklich, zu.
Du bist so still.
Ja, so kennst du mich
nicht. Ja, nee, so kenne ich dich. So kenne ich dich. Ich habe schon gedacht, ist was passiert?
Es ändert sich gleich.
Aber ich hoffe. So, Natur. Wenn immer sie mich fragen, ob ich ein Freund sei der Natur, was soll ich ihnen nur sagen? Ich kann eine Bohrmaschine, einen Hosenträger oder ein Kind so lieben wie eine Biene oder wie Blumen oder Wind. Ein Sofa ist entstanden, so wie ein Flussbett entstand. Wo immer Schiffe landen, finden sie immer nur Land. Es mag ein holder Schauer nach einem Erlebnis in mir sein. Ich streichle eine Mauer des Postamts, glatte Mauer aus Stein, und keiner von den Steinen nickt mir zurück. Und manche Leute weinen vor Glück. Joachim Ringelnatz.
Tja, das ist mal was, du. Was du da gefunden hast. Ich habe mich riesig gefreut über dieses Gedicht, als ich es gelesen habe. Das ist wirklich ein starker Gegenpol, finde ich, in jeglicher Beziehung. Ja, schon von der lyrischen, vom lyrischen Handwerk her, von der Beschaffenheit der Sprache und auch von dem Fokus auf die Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich mal als absoluten es ist fast so ein Zwiegespräch, ein Nachdenken darüber. So fängt es ja auch an. Wenn Sie mich fragen, dann sage ich das. Was soll ich dann sagen? Und dann versucht er eine Beziehung herzustellen zwischen den Dingen und dem, was er kennt und dem, was er sieht. Ich finde das sehr bemerkenswert, als wenn diese beiden Strophen, die dann folgen, ich kann eine Bohrmaschine, einen Hosenträger und ein Kind so lieben wie eine Biene oder wie Blumen oder Wind. Also er setzt das gleich. Also man könnte ja fast sagen, ja, er macht keinen Unterschied zwischen dem Menschengemachten und dem, was an Schöpfung vor ihm liegt.
Das stimmt. Das ist aufregend. Also diese Aufzählung, die Aufzählung alleine, Susanne, ist ja der Hammer. Da ist im einen Körbchen liegen Bohrmaschine, Hosenträger und Baby. Und im anderen Körbchen Biene, Blume und Wind. Ja. Also als wäre das Kind eben auch etwas gemacht, von Menschen gemacht ist. Ja. Könntest du ja länger darüber diskutieren, ob wir nicht tendenziell viel mehr Mitgeschöpfe sind als das Gegenüber. Aber das diskutiert er hier gar nicht, ne?
Überhaupt
das einfach.
Nicht. Überhaupt nicht.
Schon da war ich ja hellwach, aber dass er sagt, ich kann das gleich lieben, das finde ich total mutig, weil es jeder Versuchung von, ich sag mal, romantisierendem Kitsch entgeht. Und das ist ja, ich weiß nicht genau, wann das Gedicht entstanden ist, aber 20er Jahre, also Wandervogel, die Jugendbewegung und so, da gab es ja in der Szene, sag ich mal so ein bisschen grob verallgemeinert, auch einen riesigen Naturhype.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also wie gesagt, der Gedichtband ist ja 29 erschienen. Ja, okay. Aber auch das war die 20er Jahre natürlich auch geprägt, nicht unbedingt mitten in Berlin, aber schon von dieser Naturbewegung und zurück zur Natur. Und
auch in Berlin, dann sind sie eben rausgefahren und dann nackig durch die Wiesen gelaufen, weil es so schön ist und weil es so unmittelbar ist. Und also das fand ich schon mal den Hammer, aber die nächste Strophe ist so kunstvoll. Ein Sofa ist entstanden, so wie ein Flussbett entstand. Ja. Also diese Parallelität, dass das Flussbett ja irgendwie auch was zum Liegen ist, wie das Sofa, nur eben über Jahrmillionen sich so eingebettet hat in die Geologie und dagegen das Sofa zustehen. Toll. Und dann das nächste Motiv ist doch auch zum Staunen.
Finde ich auch, wo immer Schiffe landen, finden sie immer nur Land. Ja, also sie kommen irgendwo an. Und wenn sie das betreten, auch da finden sie diese Kultivierung dessen, was wir sehen und was wir haben. Und das, ich weiß nicht, aber ich kann gar nicht sagen, ob er das feiert, aber er nimmt das so wahr. Und was ich noch aufregender finde, ist die Strophe, die dann folgt. Mhm. Es mag ein holder Schauer nach einem Erlebnis in mir sein. Das ist ein Satz, Punkt. Also es mag so, sein, dass ich mich nach irgendetwas sehne, ja?
Und zwar mit einem holden Schauer. Also das hat eine große Sinnlichkeit. Ja. Und danach ist ja alles möglich. Genau. Zum Beispiel nackig durch die
Tropfenwiese
zu laufen oder irgendwie so.
Genau.
Und dann?
Genau. Und das, man möchte fast meinen, er sagt dann, in dem Moment, ich streichle eine Mauer des Postamts, glatte Mauer aus Stein. Und man hat dann dieses Bild, er streift durch diese Straßen, hat dann irgendeinen Schauer des, ach jetzt, irgendeine Anwandlung, ach jetzt müsste ich mal. Und dann streckt er die Hand aus und fühlt diese Häuserwand. Das ist,
und es ist
so
eben
ulkig und kunstvoll und faszinierend zugleich und total geerdet.
Ja, aber es bleibt eben auf der sinnlichen Ebene. Also der holde Schauer lässt mich ein großes sinnliches Ereignis erwarten und dann ist die Sinnlichkeit, über eine Mauer zu streichen. Und zwar sie nicht zu beschreiben, sondern sie zu streicheln.
Ja.
Das ist schon was sehr Zärtliches und sehr, also sehr, sehr Intimes, was da passiert, aber eben mit glatten Steinen. Und diese Nähe aus Technik, aus handwerklich geschaffenen Dingen und diese Herzensbeziehung, das hat er ja vorher auch immer entwickelt, in diesem Gegensatz zur Natur. Also er führt es immer dichter zu, diese Spannung von den vermeintlich toten Gegenständen und dem, was die Seele so anrührt.
Genau, und keiner von den Steinen nickt mir zurück. Es ist dieses Streichen, es ist ein Streichen, es ist ein sich anschmiegen, also es hat ja was sehr Zärtliches und auch was sehr Aktives, aber es bleibt eben, es kann nichts zurückkommen. Ja, es ist halt glatte Mauer. Es folgt keine Reaktion, ja, sondern es ist eine Aktion ohne Reaktion und bemerkenswert. Und manche Leute weinen vor Glück. Und manche Leute weinen vor Glück. Und damit distanziert er sich, finde ich. Also nicht er, sondern manche Leute. Er ist, er nimmt das alles aus einer Beobachterposition wahr. Also er ist dabei und gleichzeitig nicht dabei. Er tut es, er streichelt, er geht, er sieht es und gleichzeitig finde ich, hat er fast so eine, beobachtet er sich selbst dabei. Ja, hat er noch so eine Metaebene in diesem Gedicht, die mir unglaublich gut gefällt.
Und hat selbst in der letzten völlig eskalierenden Strophe, finde ich, diese zwei Ebenen. Also die Steine machen eben nichts und manche Leute weinen vor Glück und es bleibt für mich offen, ob sie zum Beispiel weinen, weil das so toll ist, Steine zu streicheln, oder ob sie weinen, weil es so toll ist, gestreichelt zu werden von jemandem. Während die Steine nichts machen, also Menschen entgleiten da manchmal vor Glückseligkeit. Völlig unaufgelöst, ist auch egal. Ja. Der Gegensatz der reaktionsarmen Steine und der berührten Menschen ist einfach hammerstark. Toll.
Finde ich auch. Ja, das ist Ringelnatz Antwort auf Hermann Löns.
Wenn die beiden wüssten, dass wir sie hier zusammenpacken. Und ich stelle dazu ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, das einige von euch kennen werden, aus einem Streitgespräch mit Jesus und und seinen Feinden. Und die sagen jetzt, sorg mal dafür, dass deine Jünger nicht so laut durch die Gegend rennen. Und er sagt, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien.
Ach,
und in diesem Vers ist auch die Grenze zwischen unbeseelter Natur, nämlich den Steinen, leblosen Steinen und dem belebten, beseelten, auch einfach überschritten durch Jesus. Dann werden Steine schreien.
Sehr schön.
Magst du es uns nochmal lesen?
Unbedingt. Natur von Joachim Ringelnatz. Wenn immer Sie mich fragen, ob ich ein Freund sei der Natur, was soll ich Ihnen nur dann sagen? Ich kann eine Bohrmaschine, einen Hosenträger oder ein Kind so lieben wie eine Biene oder wie Blumen oder Wind. Ein Sofa ist entstanden, so wie ein Flussbett entstand. Wo immer Schiffe landen, finden sie immer nur Land. Es mag ein holder Schauer nach einem Erlebnis in mir sein. Ich streichle eine Mauer des Postamts, glatte Mauer aus Stein. Und keiner von den Steinen nickt mir zurück. Und manche Leute weinen vor Glück.
Wunderbar, wunderbar. Das war Folge 176. Vielen Dank für die Ringelnatz-Antwort. Von einem schwarzen Gespenst und einer gestreichelten Mauer haben wir dieses Gespräch genannt. Und nächste Woche sehen wir uns und hören wir uns hier wieder. Sehen tun wir ja nichts, aber wir hören uns wieder. Unbedingt. 177. Wenn ihr uns schreiben mögt, seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns über eure Kommentare. Jetzt auch mehrfach mal Hinweise, wie man Dinge anders sehen kann. Das wollen wir wissen, wie
unbedingt
ihr die Gedichte
unbedingt
hört.
Es ist nur eine Anregung. Also wir sprechen hier und da sind für alles offen.
Und nächste Woche geht's weiter.
Ich bitte darum. Habt's gut. Bis bald. Tschüss.